Ja, morgen miteinander, wo wir vor einigen Jahren in San Diego gesehen sind, sind wir in den Zoo gegangen, in der San Diego Zoo. Und das ist eigentlich weltbekannt. Und wir dachten, das dürfen wir uns nicht in Golo. Und wir haben dann Tickets gebucht, weil wir nicht anstehen wollten, über das Internet. Das war auch günstiger gewesen. Und dann haben wir die Auswahl gehabt zwischen einem normalen Besuch und einem Besuch, wo man so 5D-Filme noch schauen konnte. Dann habe ich mir gedacht, ja, für 2-3 Dollar mehr, das ist sicher so ein IMAX-D-Film oder vom Attenborough oder von irgend so einem Crack. Oder? Also das ziehen wir uns rein. Und dann haben wir das vorreserviert und sind dann an der Kasse gesehen. Und dann hätte ich uns schon da ein bisschen komisch angeschaut und nochmal irgendetwas gesagt wegen diesen Film, oder? Aber da sind wir nicht so recht rausgekommen. Und dann sind wir reingegangen und dann haben wir geschaut, wo man den Film sieht. Und dann haben wir gemerkt, es waren so 4 Bungalows verstreut auf dem ganzen Gelände und dort hat es den Film gegeben. Und das war so ein Disney-Film, ein Kinderfilm, oder? Dann haben wir dann schon gecheckt, warum sie uns so komisch angeschaut hat an der Kasse. Und danach sind wir reingegangen und da drinnen sind einfach Kinder gehockt, oder? Und so sind sie und ich, oder? Also, es war absolut ein Kinderfilm, oder? Mit so Papageien und Zeugs und die hat man ja auch kennen. Aber ein eindrückliches Erlebnis für uns, weil wir die Situation völlig falsch eingeschätzt haben. Und es war ein eindrückliches Erlebnis natürlich für all die Kinder. Weil diesen Kindern, denen sind alle Sinn angesprochen gewesen. Die haben so richtig ein intensives Erlebnis gemacht. Und das ist ja auch die Absicht von diesen 5D. Die Erfinder von diesen 5D-Filmen haben ja das extra so gemacht, dass man ein intensives Erlebnis haben kann. Aber eigentlich sind ja nicht die Kino-Erfinder der Erfinder von 5D, sondern Gott ist eigentlich der Erfinder von 5D. Und zwar von realem 5D. Denn er hat uns 5 Sinn gegeben, um in Beziehung zu treten mit ihm. Wir haben ein Herz, wo wir ihn damit lieben können. Wir haben einen Verstand, wo wir ihn erkennen können und wo wir auch unser Vertrauen können, uns darauf aufbauen, also erdenken. Wir haben Augen, die staunen über Gott. Und wir haben Ohren, die losen auf ihn hören. Wir haben ein Maul, wo wir Gott loben können, wie wir es vorher gemacht haben. Und wir haben auch Hände und Füße, wo wir ihm auch dienen können. Also Gott hat uns einen Körper geschenkt mit 5 Sinn, damit wir ihn eben wie im höchsten Gebot von Gott gesagt, ihn können lieben können. Von ganzem Gemüt und von ganzem Herzen und von all unserer Kraft. Also Gott hat uns nicht nur einen Körper gegeben mit einem Sinn, sondern mit 5. Wir müssen unsere Spiritualität nicht einfach nur übers Losen leben. Unsere Verbundenheit mit Gott, mit Jesus, ist nicht nur übers Schauen. Unsere Beziehung, die vertieft sich nicht nur durch unseren Intellekt, durch unseren Verstand. Und unsere Liebe, die können wir ausdrücken mit Händen und Füßen. Gott hat uns 5 Sinn gegeben. Wir können sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen. Und ich stelle jetzt auf Deutsch. Und je mehr Sinne von diesen 5 Sinnen beteiligt sind, umso intensiver ist unsere Beziehung mit Gott. Umso tiefer ist unsere Begegnung mit Gott. Umso deutlicher hören wir Gottes Reden. Je mehr Sinne beteiligt sind, umso nachhaltiger ist eine Erkenntnis über Gott. Umso dauerhafter eine Erinnerung an ein Erlebnis, das wir mit Gott gemacht haben. Wenn alle Sinne beteiligt sind, dann ist die Beziehung mit Gott intensiver. Und das möchten wir jetzt ausprobieren miteinander und möchten jetzt ein 5D-Programm abspielen. Aber es ist halt 5D à la Sagmeister. Ja, wenn ihr das euch anschaut, wenn ich euch so den Text von Psalm 23 projiziere, dann kann ihn jeder lesen, wie Mitteilungen. Ihr könnt ja alle lesen, das ist euer Vorteil. Aber es ist nicht so intensiv. Und jetzt wollen wir uns das in einem 5D anschauen. Mir wird nichts mangeln. Oh. Ausrollen. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zu frischem Wasser. Er erquicke meine Seele. Er führe mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde und salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ja, ihr habt nicht nur selbst lesen müssen, ihr habt den Psalm gehört, gesehen in Bildern und teilweise auch durch die Maske geschmeckt. Und so waren mehr Sinne angesprochen, nicht ganz alle fünf, weil ja Berührung momentan nicht erlaubt ist, sonst hätte ich jemanden angestellt, der euch geschüttelt hätte oder so. Aber die Erfahrung ist intensiver und so ist das auch mit Beziehungen. Wenn mehrere Sinne angesprochen sind, dann ist es eine intensivere Beziehung. Wenn man nicht nur über eine Person etwas liest oder von einer Person irgendetwas erzählt bekommt, sondern die Person ihr in natura begegnet, sie fühlt und vielleicht sogar schmeckt, wie die Haare schmecken oder so, dann wird das intensiver. Und genau so ist es auch bei Gott, mit unserer Beziehung zu Gott. Und darum ist Gott nicht nur ein Gott geblieben, von dem man gelesen hat, von dem man gehört hat, sich erzählt hat, sondern er wurde ein Gott zum Sehen, Anfassen, Berühren, Schmecken. In Jesus Christus wurde Gott Mensch und erfahrbar durch alle fünf Sinne. Und Johannes sagt das so, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. In Jesus Christus wurde Gottes Wort, Jesus Christus, Mensch. Und er wurde nicht nur Mensch, sondern er zeltete unter uns, heißt es. Und das bedeutet, Zelten, das ist ja etwas, da ist man sich eigentlich sehr nahe, wenig Privatsphäre durch den Stoff. Es gibt keinen Sicherheitsabstand und man kann anderen mit allen Sinnen begegnen. Und so war es auch mit Jesus. Man konnte ihm in die Augen sehen, man konnte ihn reden hören, man konnte seine Berührung fühlen, man konnte ihn riechen. In Jesus Christus hat Gott selbst vollen Körpereinsatz gegeben, um uns zu begegnen. Und er möchte, dass auch wir vollen Körpereinsatz geben, um eine Beziehung mit ihm zu pflegen. Und darum hat er uns die fünf Sinne gegeben. Und Der erste Sinn, den wir haben, um Gott zu begegnen, ist das Sehen. Das Sehen ist so wichtig für eine Beziehung. Der erste Eindruck zählt, wenn man jemandem begegnet, der bleibt im Gedächtnis haften. Oder man schaut einander an, wenn man miteinander spricht normalerweise. Und wenn es nicht so ist, ist irgendetwas schief. Es gibt Liebe auf den ersten Blick. Oder man behält das Bild einer Person im Gedächtnis, wenn jemand nicht mehr da ist. Und es ist auch mit Gott so. Auch mit Gott, mit der Beziehung mit Gott, ist das Sehen etwas sehr Grundlegendes. Und zwar als erstes, dass man von Gott gesehen wird. Dass uns Gott sieht, dass er uns mit Liebe ansieht. Und dass er unsere Not sieht, dass er die Gefahren sieht, denen wir ausgesetzt sind, die Herausforderungen, die uns begegnen. Und dass er einen Weg sieht, den er uns führen möchte. Unsere Beziehung zu Gott, die lebt in allererster Linie davon, dass er uns sieht. Und danach ist es auch so, dass sie davon lebt, dass wir Gott in die Augen sehen können. Dass wir Gott unter die Augen treten können. Und das ist ja durch Jesus Christus so, weil er für uns gestorben ist und den Weg freigemacht hat zu einer Beziehung mit Gott, dem Vater. Darum dürfen wir Gott unter die Augen treten. Und nicht nur unter die Augen treten, sondern wir sind Kinder Gottes. Aber Jesus hat uns nicht nur erlöst, dass wir Gott begegnen können, er hat uns auch ein Bild gemalt, wie Gott ist. In Johannes 14,9 steht, wer mich sieht, der sieht den Vater. Also Jesus hat die Tür aufgestoßen zu einer Beziehung und dass wir Gott sehen können. Und es ist intensiver, wenn man jemanden sieht, als wenn man ihn nicht sieht. All die Menschen, die mit Jesus gelebt haben, die haben ihn gesehen und hatten eine intensive Beziehung. Die Jünger, die Familie, alle Menschen, die ihm begegnet sind. Und es ist ja auch unser Ziel unseres Lebens, Jesus einmal zu sehen, von Angesicht zu Angesicht. Und dann wird die Beziehung am intensivsten sein, wenn wir ihn wirklich sehen. Und bis dahin haben wir ein Bild im Herzen von Gott. Wir tragen alle ein Bild von Gott im Herzen. Und es ist geprägt durch die Bibel und durch das Wirken und das Wesen von Jesus Christus. Also Gott redet durch Bilder. Und das hat er intensiver noch getan, als die Menschen noch nicht lesen konnten. Ihr könnt alle lesen, ihr konntet den Psalm 23 lesen und alle anderen biblischen Geschichten, aber das war ja nicht immer so. Es gab Zeiten, da konnten die Menschen nicht lesen. Und der Ort damals, wo Menschen Gott begegnet sind, das war die Kirche. Und darum war die Kirche voll von Bildern. Weil die Leute nicht lesen konnten, wurde die biblische Botschaft über Bilder transportiert. Bilder, die heilsgeschichtliche Ereignisse dargestellt haben. Ikonen, das war eine Möglichkeit, Gott zu begegnen und die Botschaft zu hören. Durch diese Bilder sind Menschen Gott begegnet. Wortlos hat Gott zu den Menschen gesprochen und das tut er noch heute. Oder die Gebäude selbst haben gesprochen. Die Kirchen, die Kathedralen haben gesprochen. Das Bild, das die Menschen gehabt haben. Wenn ihr euch vorstellt, da zu diesen Zeiten, draußen die Straßen nicht befestigt und bei diesem Wetter ein Matsch und ein Dreck und eine Schweinerei. Und dann kommen die Leute am Sonntagmorgen in solch einen Raum mit einer solchen Farbenpracht, mit einer Kuppel. Und da wurde es ihnen klar, welche Allmacht das Gott hat, welche Heiligkeit das herrscht im Umfeld von Gott. Es hat Ehrfurcht ausgelöst in ihnen und es hat sie himmelwärts gezogen. Gott begegnet Menschen in Bildern und er begegnet ihnen im Malen von Bildern. Das war damals so und das ist auch heute noch so. Es gibt Menschen, die begegnen Gott in spezieller Weise im Malen von Bildern oder im Anschauen von Bildern. Und ich habe jetzt jemanden eingeladen für ein Interview. Das ist Claudia Notz. Und ich bitte dich jetzt nach vorne. Und jetzt tun wir wieder Schweizerdeutsch. Das entlastet dich. Ich hoffe, ich finde dann wieder drei. Getränk habe ich dir leider keins. Oh, Entschuldigung. Weil dürfen wir ja nicht, gell? Aber ich habe dich gefragt und ich habe bewusst Claudia gefragt, wo jetzt vielleicht nicht eine bekannte, renommierte Kunstmalerin ist. Sonst hätten wir schon ein Bild von dir kaufen. Nein, aber das war bewusst, weil ich auch zeigen wollte, dass wir alle von diesen fünf Sinnen eine Art haben, Gott zu begegnen. Und dass das nicht spektakulär muss sein, sondern das kann ganz einfach sein. Oder auch die anderen Wege, Gott zu begegnen, da kann man vielleicht sagen, ja, ich finde nicht, dass ich ein Asket bin, oder? Und so, ne? Aber vielleicht hast du gewisse Züge davon und dann ist es gleich der Wert, dass du dich meldest für ein Interview. Und so habe ich Claudia angefragt und ich möchte dich einfach fragen, wir haben jetzt gehört, dass Gott einem in Bildern begegnet, aber auch sonst Bilder. Gibt es denn ein Bild für dich, das dir etwas Spezielles bedeutet?
Ja, und zwar ist das der Löwe und das Lamm. Und zwar hatte ich eine gute Kindheit gehabt, liebe Eltern, aber ich habe kein Erinnerungsbild, dass ich so geborgen auf dem Schoß von meinem Vater sitze. Und vor 2,5 Jahren bin ich in Seelsorge. Und es ist stark herausgekommen, dass ich einfach die Geborgenheit und die Liebe von unserem himmlischen Vater nicht kannte für mich. Und meine Seelsorgerin hat mir dann das Bild geschenkt, der grosse, starke Löwe als Symbol von unserem himmlischen Vater. Und ich als kleines Lamm, also in diesen starken, mächtigen Pranken innen, so wohl und geborgen. Und mit dem Bild konnte ich das ablegen. Ich habe gelernt, mit dem Bild zum Gottes Liebe einfach so anzunehmen. Und das hilft mir im Alltag immer wieder einfach zu wissen, ja, ich bin geliebt von Gott. Und darum ist das Bild mir sehr wichtig. Mhm.
Also du hast ein spezielles Erlebnis gemacht. Und ich habe erfahren, dass du auch selber Bilder malst. Und wir haben ja hier am Ostergottesdienst haben wir ja ein Bild von dir, das auf den Stuhl gelegen ist. Darum bin ich dann ein bisschen auf dich gekommen, oder? Sonst wäre ich auch nicht drauf gekommen. Kannst du mir sagen, wie du zum Malen gekommen bist?
Ja, ich habe schon als Kind sehr gerne gemalt. Es gab früher so Malbücher gegeben mit so kleinen Vierecken, wo ein Bild ist. Und dann konnte man es gross auf die anderen Vierecken übertragen. Und so habe ich als Kind gelernt, Bilder abzuzeichnen. Und das ist dann so geblieben und ich habe das immer wieder gemacht, so Bilder abzeichnen. Ich bin nicht eine, die frei einfach drauf losmalt, sondern ich tue Bilder abzeichnen. Da hat sich dann verloren mit der Zeit, mit dem Erwachsenwerden. Und unsere Dominik ist auch einer, der sehr gern und gut malt. Und durch ihn habe ich dann wieder angefangen zu zeichnen. Ja.
Sachen ausmalen.
Sachen malen, abzeichnen. Ja. Genau. Ja. Nicht ausmalen, abzeichnen. Ja,
ja, ja. Ja, weißt, bei mir würde es eben beim Ausmalen bleiben, oder? Aber jetzt, ich nehme an, du hast ja so Kindersachen dann zuerst einmal abgemalt. Wie bist du denn dazu gekommen, christliche Sachen zu malen?
Das ist auch durch unseren Dominik. Und zwar hat er auf die Weihnacht ein Schritt für Schritt Zeichnungsbuch bekommen von seinem Gotti. Hat es mitgenommen in die Ferien und dann habe ich dort raus angefangen, ein Löwe zu zeichnen. Dann ein Lamm dazu, zu einem Bild, das immer wieder bei dem. Und das hat mich so inspiriert und dann Google macht es möglich, man kann das Thema eingeben und siehe da, es kommen ein Haufen Beispiele. Und das hat mich dann inspiriert und jetzt bin ich eigentlich so dran, um christliche Bilder zu malen. Mhm. Kreuz, was auch immer, so, was es so gibt. Das sind eigentlich alles Bleistiftzeichnungen. Mhm. Genau.
Jetzt ist ja so ein bisschen das Thema, Gott zu begegnen in Bildern. Und wie ist jetzt das bei dir so praktisch? Wie sieht denn das aus? Redet denn Gott mit dir, während du malst? Oder redest du mit ihm, während du malst? Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Also es ist so, dass ich nicht ein leeres Blatt habe und Gott fragt, was soll ich zeichnen? Und er sagt mir das, sondern ich suche eben das Bild aus, fange an malen und dann redet er zu mir, indem er mir Menschen aufs Herz legt, wem dass ich die Bilder soll schenken soll, mit einem passenden Bibelvers dazu. Das ist ja so, sind wir dann unterwegs, Gott und ich, auch im Alltag, in der stillen Zeit, wo er mir wirklich einfach Menschen ans Herz gibt, für die ich Bilder malen soll.
Und malst du denn für jeden ein eigenes Bild für die Leute? Oder wie? Oder malst ein Bild und tust es mehrmals machen, weißt
du? Verschieden. Ich habe schon die gleichen Bilder wieder gemalt. Und verschiedene. Ich bin noch nicht so lange in dem unterwegs. Ich bin gespannt, was Gott noch alles vorhat. Aber ich konnte es schon verschenken als Ermutigung, als Trost und Geschenk. Ja, genau, so bin ich jetzt unterwegs und weiss nicht, was Gott noch alles vorhat mit mir. Ich bin gespannt und lasse mich überraschen.
Ja, ja, wir auch. Wir bekommen ja dann vielleicht ein Bild über. Ja, was bedeutet dir denn das Malen sonst noch? So über das aus?
Also es gibt mir so ein bisschen innere Ruhe, Frieden, Abschalten vom Alltag und vor allem einfach auch, dass ich durch die Bilder diesen Menschen, die Gott auch nicht kennen, kann eine Botschaft von ihm weitergeben mit auch eben passenden Bibelvers dazu. Und das gibt mir so Befriedigung und Freude, um das zu machen, auch für Gottes Ehre.
Aha. Kann man quasi sagen, dass andere Leute durch dein Malen Gott begegnen?
Ich hoffe es, ja. Aha.
Ja, doch. Sehr interessant. Danke, Claudia, dass du bei mir gesehen bist, da vorne. Auf dieser neuen Bühne, ja, ja. Applaus. Super. Ja, vielen Menschen ist Gott begegnet im Malen von Bildern. Berühmten Malern, Michelangelo, Rembrandt, einfache Menschen wie Claudia. Vielleicht begegnet er auch dir beim Malen. Aber ich glaube, den meisten Menschen begegnet Gott beim Anschauen von Bildern. Bilder, die Menschen gemalt haben, aber auch Bilder, die Gott malt. Gott malt ja auch Bilder. Zum Beispiel ein Abendrot, das Gott an den Himmel malt, weil er vor Liebe platzt. Oder zum Beispiel einen Regenbogen, den Gott in den Himmel malt, um uns seine Treue zu zeigen. Oder die Pracht der Blumen, die zu blühen beginnen im Frühling, die etwas von der Freude Gottes ausdrücken und uns willkommen heißen. Und das ist ja auch der Blumenschmuck bei uns hier. Ein Willkommen, das einem immer wieder das Herz öffnet, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Ja, Bildern öffnen das Herz und stärken die Beziehung zu Gott. Und wenn man den Zugang über Bilder hat, dann soll man die Augen öffnen. Aber man muss sich natürlich auch davor hüten, nicht das anzubeten, was man sieht. Dass man nicht plötzlich die Herrlichkeit der Schöpfung anbietet oder die Schönheit der Kunst, die Brillanz der Architektur oder Ikonen und Heiligenbilder. Denn unser Sehsinn, der verführt uns immer wieder, das anzubeten, was wir sehen. Und darum gibt es ja auch das Bilderverbot, wo Gott sagt, wir sollen uns kein Bildnis machen, kein Bild machen von ihm und es dann anbeten. Und die Reformation, die hat ja auch einen Bildersturm ausgelöst und hat alle Kirchen, wo die Reformation durchgebrochen ist, von den Bildern der Heiligen entleert, weil sie eben zum Schluss gekommen sind, dass die Bilder angebetet wurden. Und sie haben den Sinn, wie man Gott begegnet, vom Sehen weggebracht auf das Hören. Seit der Reformation liegt der Fokus von uns auf dem Hören. Das ist eigentlich so das Prägende von uns. Das Schwergewicht liegt auf der Predigt, auf den Andacht, auf dem Bibellesen, auf dem Verkünden von Gottes Wort. Und das ist ja irgendwie auch natürlich und gut so. Denn es ist wirklich so, was wir von Gott wissen, das wissen wir aus Gottes Wort und aus dem Hören auf Gottes Wort. Darum sagt ja Paulus, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Gottes. Wir wissen, was wir wissen von Gott, vom Hören auf Gott. Das ist sehr wichtig. Was wir vom Heilsplan wissen, Das wurde uns gegeben in der Bibel. Dass wir wieder Frieden mit Gott haben können, hat Jesus gesagt, persönlich verkündet. Das Fundament unseres Glaubens ist das Hören. Und das ist eigentlich nicht erstaunlich, dass das so ist. Denn das Hören ist auch etwas Entscheidendes für die Beziehung mit Gott. Darum haben früher die Menschen die Bibel auch laut gelesen. Dass man die Bibel leise für sich liest, das ist eine moderne Erscheinung. Früher haben die Leute die Bibel laut gelesen, die Verheißungen Gottes laut ausgesprochen, Warnungen in der Bibel laut ausgesprochen, den Ruf zur Umkehr, wenn er vorhanden war, laut ausgesprochen und der Zuspruch von Gnade ebenfalls laut ausgesprochen. Und der Klang der eigenen Worte ging zu Herzen und hat die Beziehung zu Gott vertieft. Und genauso ist es mit der Predigt. Man könnte ja einfach ein Skript abgeben. So wie der vorhergehende Papst, der hat da mal einen Joke gemacht, oder? Hat gesagt, als er da irgendwo eingeladen war, hat gesagt, ich habe heute eine lange Predigt vorbereitet, aber ich kann sie euch schriftlich abgeben. Aber eigentlich ist das also nicht das, also war natürlich ein Joke von ihm, oder war er sonst ein todernster Mann, aber ein bisschen Witze konnte machen. Aber man will ja nicht einfach nur ein Skript lesen. Es ist etwas anderes, wenn man auf ausgesprochene Worte hört. Denn ausgesprochene Worte haben mehr Kraft als nur gelesene Worte. Sie sind lebendiger, überzeugender, ermutigender, eindringlicher, gefühlsvoll. Und sie helfen mehr, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und darum ist es ja ein Geheimnis, dass die Predigt Menschen anspricht und Menschen Gott durch eine Predigt begegnen können. Dass sie durch die Rhetorik aufgerüttelt werden. Dass der Wort, die Wortwahl die Liebe Gottes in ihre Herzen fallen lässt. Dass Formulierungen ihnen Verheißungen einprägsam macht, dass der Aufbau geistliche Wahrheiten erschließt oder dass Beispiele aus dem Alltag das Vertrauen zu Gott stärken. Und ich begegne Gott auch in Predigten. In Predigten, die ich selber vorbereite und selber halte und in Predigten, die ich anhöre. Ich höre mir auch Predigten an. Von verschiedenen Pastoren. Wenn ich Zeit habe, in der letzten Zeit hatte ich nicht so Zeit, zum Beispiel von jemandem, der heißt Mark Driscoll. Der war in Seattle, jetzt ist er irgendwo in Phoenix und hat eine Serie gemacht über das Buch Ruth und hat das so herausgeschält. Die hoffnungslose Lage dieser Frauen und dann, wie sie Boas begegnet sind. Und wie Boas so ein edler Mensch war in dieser hoffnungslosen Umgebung und sich ihrer angenommen hat. Etwas ganz Verrücktes. Und dieser Boas, der steht ja eigentlich für Jesus. Und als ich diese Predigtreihe gehört habe, da habe ich wirklich geweint. Und ich bin sonst nicht so nahe im Wasser gebaut, also ich kann mich gut beherrschen. Aber da musste ich weinen. Weil etwas so stark die Güte von Gott zum Ausdruck kam. Und ich habe es verknüpft mit meinem eigenen Leben, weil ich habe mich da in diesem Bild von diesen zwei Frauen wiedergefunden. Es war so ein eindrückliches Erlebnis durch eine Predigt. Meine Beziehung zu Gott, die ist sehr stark geprägt vom Hören. Und nicht nur vom Hören auf eine Predigt, sondern auch vom Hören auf Musik. Auf Lobpreislieder. Und jeden Sonntag, ich bin ein bisschen, ich glaube, ich müsste mich selber interviewen zum Thema Rituale. Ich habe so jeden Sonntag mein Ritual, wenn ich die Predigt nochmal durchgehe und so. Und am Schluss höre ich immer Lobpreislieder. Das ist so wie ein Boxer, bevor er in den Ring geht, oder? Dann habt ihr auch so Musik. Erinnert mich immer so an das. Aber ich mache es nicht wegen dem, sondern um Gott zu begegnen, mich zu fokussieren, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und das hilft mir, diese Lobpreislieder zu hören. Und ich glaube, viele Menschen haben den Zugang über Lieder. Gott zu begegnen, über das Hören und selber singen und selber hören von Liedern. Und darum ist ja die Kirchengeschichte und die Tradition der Kirche ist untrennbar mit Singen verbunden. Das sieht man ja diese Tage, wenn man nicht singen darf oder durfte. Wie einschneidend das ist, weil das Singen gehört einfach dazu. Weil Gott uns durch das Hören begegnen will. Und wenn du deine Beziehung durch das Hören pflegst, dann freue dich an dem, was du hörst. Aber hüte dich davor, das anzubeten, was du hörst. Faszination von Klängen und Läufen. Der Wohlklang von Texten. Rhetorik von Rednern. Wir haben alle die Tendenz, das anzubeten, was wir hören. Aber Gott hat uns die Sinne, die fünf Sinne gegeben, um ihn zu lieben. Und dabei ist eine Möglichkeit, auch Gott zu schmecken und zu riechen. Und man kann sich ja fragen, wie schmeckt denn Gott? Ich glaube, das kann niemand sagen. Aber ich glaube, er schmeckt gut. So viel würde ich mal so behaupten. Vielleicht müsste man das anders fragen bei diesem Sinn. Vielleicht müsste die Frage so lauten, welcher Geruch erinnert mich an ein besonderes Erlebnis mit Gott, wenn ich besonders nahe war? Oder welcher Geruch verbinde ich mit einer Charaktereigenschaft von Gott? Und ich glaube, die Juden hätten zum Beispiel gesagt, damals hätten gesagt, das Brandopfer erinnert mich an Gottes Heiligkeit und Gottes Treue, an Gottes Liebe und Bereitschaft zu vergeben. Das Abendmahl ist so etwas, das einem erinnern kann, wie Gott riecht. Oder man könnte fragen, welcher Geruch führt in die Gegenwart Gottes? Und ein Katholik, der wird hundertprozentig sagen, es ist der Weihrauch. Weihrauch, der nimmt Bezug auf das Rauchopfer im Allerheiligsten. Er symbolisiert das Aufsteigen von Gebeten und somit die Nähe Gottes. Er steht für die Heiligkeit Gottes und für Anbetung. Und er ist der Geschmack der Reinigung. Er verbreitet den Geruch von Gottes Gegenwart. Das ist so die Idee hinter dem Weihrauch. Und ich glaube, es ist durchaus möglich, noch etwas zu lernen von Katholiken im so umfassenden Begegnen von Gott. Da haben sie noch Dinge, die wir einfach verloren haben. Ein Sinn, das Riechen. Aber es gibt noch einen anderen Sinn und das ist das Tasten. Wir können Gott ja nicht begegnen, indem wir ihn anfassen, aber indem wir Dinge anfassen, die uns an Gott erinnern. Zum Beispiel ein kleines Kreuz im Hosensack, in der Hosentasche, könnte so etwas sein. Andere Leute haben vielleicht einen Stein, der sie erinnert an ein Erlebnis mit Gott, das sie einfach so aufbewahren. Oder wir können vielleicht Gott begegnen, indem wir eine Berührung spüren. Zum Beispiel die Wärme der Sonne, die uns daran erinnert, wie groß Gottes Liebe ist. Oder der Wind im Herbst, der durch die Haare geht, etwas von Gottes Treue symbolisiert. Die Kälte im Winter, vielleicht die Abwesenheit Gottes symbolisiert. Oder das kühle Wasser beim Duschen, wie Jesus erfrischend ins Leben kommen kann. Ja, manchmal kann man Gott durch Berührungen, die man in der Natur fühlt. Und manchmal ist es doch so, durch Berührungen von Menschen. Ich glaube, wenn man jemanden fragen würde, wie sich Gott anfühlt, dann hätte der Blinde gesagt, wie der Finger, der mir den Brei in mein Auge geschmiert hat. Oder der Aussätzige würde vielleicht sagen, wie der Rabbi, der mich berührt hat. Ein Pflegebedürftiger würde vielleicht antworten, wie die sanfte Hand, die mich pflegt. Oder ein Einsamer würde vielleicht sagen, wie der Freund, der mich umarmt. Ein Kind würde vielleicht sagen, so analog zu Claudia, wie der Vater, bei dem ich gehalten bin. Ich glaube, es gibt alltägliche Möglichkeiten, dass Gott uns berührt, dass wir durch Fühlen Gott begegnen, durch die Berührung von anderen Menschen. Durch Menschen, die uns durch ihre Berührung Gottes Liebe, Barmherzigkeit, Güte und Gnade spüren lassen. Ich glaube, Jesus möchte heute noch durch uns spürbar sein für andere Menschen. Durch dich und mich. Durch eine Umarmung. Durch eine Hand, die einem festhält. Vielleicht eine Hand, die sich mir auf die Schulter legt. Eine Berührung beim Segnen. All das ist momentan eingeschränkt, aber das kommt wieder. Und ich glaube, es ist eine Form, wie Gott fühlbar sein möchte. Einen unserer Sinne anspricht, um ihm zu begegnen. Und es gibt ja ganz unterschiedliche Sinne. Und je mehr Sinne, das angesprochen sind, umso intensiver ist unsere Begegnung mit Gott. Und sie intensivieren unsere Beziehung. Und darum hat Jesus auch Handlungen eingesetzt, bei denen speziell unsere Sinne angesprochen sind. Und eine dieser Handlungen, die man Sakramente nennt, ist das Abendmahl. Jesus hat das Abendmahl eingesetzt als etwas, wo wir ihn mit mehreren Sinnen begegnen können. Und darum möchten wir heute ganz bewusst Abendmahl miteinander feiern. Ein Mahl, bei dem uns Jesus begegnen möchte. Er möchte uns begegnen, was jetzt momentan leider so auch nicht möglich ist, aber durch das Bild symbolisiert ist, in dem, was wir sehen, das Brot und den Saft, was uns symbolisiert, was Jesus für uns getan hat. Und er möchte uns begegnen, indem, dass wir hören können, was er für uns getan hat. Und so lese ich jetzt die Einsetzungsworte. Und er nahm das Brot, dankte und brach's und gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Jesus hat das Abendmahl eingesetzt, dass diese geistliche Wahrheit, diese Zusage uns ins Herz geht und in unseren Gedanken fest verankert ist. Und er hat es getan mit etwas, das mehrere Sinne gleichzeitig anspricht. Das Sehen, das Hören und danach auch das Schmecken in Brot und Wein. Und darum passt eben der Ausdruck von David aus Psalm 34 zum Abendmahl, wo es heißt, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Und das möchten wir jetzt miteinander tun. Es hat wieder Stationen, an denen ihr das Abendmahl einnehmen könnt und Jesus begegnen dürft mit verschiedenen Sinnen. Ich lade alle zu Hause ein, beim Abendmahl verbunden zu sein mit uns. Und bevor wir dann an den Tisch von Jesus kommen, möchte ich noch beten mit uns. Ja, Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart und ich danke dir, dass du uns einen Körper gegeben hast, um dir zu begegnen. Einen Körper mit 5 Sinnen. Ich danke dir für alle Bilder, mit denen du uns sprichst, für alle Worte, die zu uns sprechen. Und ich danke dir, dass wir dich auch fühlen können auf unterschiedliche Art und Weise. Und ich bitte dich einfach, dass du uns jetzt begegnest, wenn wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Amen.